Da es ja draußen inzwischen schon richtig frühlingshaft ist und sogar ich, man glaubt es kaum, so langsam richtig Bock auf Sommer kriege, dachte ich, es wird Zeit für eine weitere Rezeptempfehlung. Dieses Mal stehen dafür die Nussmousse von Core im Fokus und ich erkläre euch jetzt, wie ihr daraus ganz einfach euer eigenes Eis ohne den Zusatz von raffiniertem Zucker machen könnt. Mein Favorit ist seit einer ganzen Weile jetzt schon das Vanille-Zimt-Mandelmus von Koro. Das vermengt ihr für euer selbstgemachtes Eis mit einer reifen, zerquetschten Banane. Und diese Pampe kleckst ihr dann mit einem Löffel einfach auf eine mit Backpapier ausgelegte Unterlage, die in euer Gefrierfach passt. Anschließend könnt ihr über das Ganze dann noch Nüsse eurer Wahl streuen. Zum Beispiel Erdnüsse bekommt ihr auch in sämtlichen Variationen bei Koro, aber das ist kein Muss. Und dann stellt ihr das Ganze für etwa eine Stunde in den Gefrierschrank. Anschließend lasst ihr zuckerfreie Zartbitterschokolade schmelzen und die jetzt gefrorenen Nussmus-Bananen-Blobs werden einmal in das Schokoladenbad getunkt, kommen danach aber wieder auf das Backpapier und wandern dann nochmal für eine Stunde ins Gefrierfach. Und dann habt ihr es auch schon, einen herrlich schokoladigen Eissnack, der einem sehr bekannten Riegel mit Nüssen, den es auch als Eis gibt, nicht ganz unähnlich ist, muss man sagen. Nur ist diese Variante hier natürlich weitaus gesünder. Ihr könnt bei diesem Rezept, was das Mousse betrifft, natürlich nach Herzenslust experimentieren. Bei Koro bekommt ihr Pistazienmousse, Erdnussmousse, Haselnussmousse. Sehr zu empfehlen ist auch die Bio-Dattel-Haselnusscreme mit Vanille und Meersalz. Der Auswahl und euren selbstgemachten Eisvariationen sind also keine Grenzen gesetzt. Und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und in einem durchgeschrieben, spart ihr auf euren Koro-Einkauf 5%. Alle Infos zu Koro, den Link zur Website und unseren Code findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt los mit der Folge. Warnung: Diese Folge thematisiert die physische sowie die sexualisierte Gewalt an Kindern. Zeitangaben sowie Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, als wären wir, beziehungsweise ich, wochenlang weg gewesen.
Das Gefühl habe ich auch.
Das, warum? War ja, der Januar so lang?
Nee, wir haben vorproduziert, ne? Also ja, die Januar-Folge haben wir gemacht. Da war auch schon relativ zügig alles im Kasten.
Ja.
Die Creep Me Out für Januar haben wir gemacht vorher schon.
Ja.
Das heißt, wir sind auch lange nicht mehr vor den Mikros gewesen.
Das ist wahr. Und dann hat, ne, die erste Januarwoche habe ich frei gemacht, gebe ich zu. Ne? Nach dem Endjahres-Tohuwabohu. So. Dann hatten wir das Creator Glam.
Ja.
Und was soll ich sagen? Ihr habt mir so hart gefehlt und das alles hier hat mir so hart gefehlt und ich habe richtig Bock, die Akkus sind aufgeladen und wie gesagt, ich habe das wirklich das Gefühl, als wären wir Wochen in der Versenkung verschwunden, aber hier sind wir nun mit einer neuen Folge, die dieses Mal wieder von mir für euch kredenzt wird. Pia hat keine Ahnung, worum es geht.
Wieder einmal nicht, ich bin sehr gespannt.
Genau, ich möchte vorab auch nicht zu viel verraten. Nur so viel, dass diese Folge etwas anders aufgebaut ist. Welche Gründe das hat, das würde ich gerne im Anschluss diskutieren, weil das würde jetzt sonst zu viel spoilern. Und ich würde heute sagen, ich lade euch zu einer kleinen Traumreise ein.
Und Albtraumreise, wenn ich dich kenne.
Ja, wahrscheinlich eher eine Albtraumreise. Und am Ende dieser Traumreise können wir dann mal kurz überlegen, wie viel Wahrheitsgehalt der folgenden Geschichte innewohnt. Ihr werdet anfangs vielleicht ab und zu das Gefühl haben, euch heute im Format verirrt zu haben. Aber habt ihr nicht. Ihr seid im True Crime Format in keiner Creep Me Out Folge gelandet. Lasst euch nicht beirren. Ich sag nur so viel. Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück. Nehmt euch einen Snack, macht es euch gemütlich, dimmt das Licht und macht ja alles, was man halt so tut, um sich auf eine Albtraumreise vorzubereiten.
Jetzt hast du mir den Mund richtig wässrig gemacht. Oder die Öhrchen.
Nachdem. Gut, wir fangen jetzt an, bevor Pia auf das Mikrofon speichelt. Ihr habt eben die Triggerwarnung zu Beginn der Folge gehört. Trotzdem hier nochmal eine kleine Anleitung. Also für diejenigen, die überhaupt gar keine Gewalt an Kindern ertragen können, auch nicht die reine Erwähnung dieser, die sollten diese Folge überspringen. Aber wenn es bei euch nur detaillierte Gewaltbeschreibungen sind, die euch sehr nahe gehen, dann guckt mal in die Folgenbeschreibung. Ihr könnt den ersten Teil dieser Folge gänzlich überspringen und direkt quasi zum sachlicheren Teil übergehen. Ich denke, der Inhalt wird sich euch trotzdem erschließen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Die Aufbereitung ist auch dieses Mal wirklich so, dass diese wahre Geschichte einem sehr, sehr nahe geht. Deswegen solltet ihr das Gefühl haben, ihr könnt das nicht gut ertragen, aber trotzdem an dieser Folge partizipieren wollt, dann guckt in die Folgenbeschreibung und überspringt diesen ersten Abschnitt. Hey, du. Ja, ganz genau du. Erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? An das Geräusch kratzender Kreide auf grünen Tafelbeschlägen? An den Lärm wild durcheinander plappernder Kinder, wenn die Klasse zwischen den Stunden mal für einige Minuten unbeaufsichtigt war? Schmeckst du noch die lapprigen Pausenbrote und die überzuckerte Vanillemilch? Wie ist es mit dem Fangspielen auf dem Schulhof? Haben dir deine Knie den ein oder anderen Sturz vergeben und vergessen? Oder erinnern dich noch immer feine Narben an deinen kindlichen Leichtsinn? Was auch immer es sein mag, das dir aus deiner Schulzeit in Erinnerung geblieben ist, ich bin mir sicher, das, was ich dir heute erzählen werde, könnte deiner Realität nicht ferner liegen. Wagen wir doch ein kleines Gedankenexperiment und lass mich dich durch den Alltag einer Schule der etwas anderen Art geleiten. Das 1400 Hektar große Anwesen der Arthur G. Dozier Schule liegt verlassen da. Saftiges Grün, soweit das Auge reicht. Du bist überrascht, dass auf dem weitläufigen Gelände nicht unzählige Jungen herumtollen und spielen, denn wofür sonst bräuchte man so viel Platz? Das hattest du dir anders vorgestellt, und doch bist du froh, endlich hier zu sein. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Deine Eltern sind getrennt, müssen beide hart für ihr Geld arbeiten, weshalb du zu Hause die meiste Zeit über auf dich allein gestellt bist. Genau das ist ja auch der Grund, warum du vor einer Woche den Entschluss gefasst hattest, von zu Hause wegzulaufen. Du hattest nicht wirklich vor, zu verschwinden. Dein Ausreißen war eher als eine kleine Erinnerung an deine Eltern zu verstehen. Eine Erinnerung daran, dass sie vor einigen Jahren ein Kind in die Welt gesetzt hatten, das nun wohl oder übel auf sie angewiesen ist. Aufgrund deiner hinzukommenden Angewohnheiten, gelegentlich die Schule zu schwänzen und heimlich hinter dem Schulgebäude Zigaretten zu rauchen, trafen deine Eltern den Entschluss, dass eine Besserungsanstalt der richtige Ort für dich sei. Anfangs warst du verängstigt, wusstest nicht, was dich in einer solchen Einrichtung erwarten würde. Doch die Aussicht auf die Gesellschaft Gleichaltriger stimmte dich schlussendlich doch positiv. Und wer weiß, vielleicht hilft dir das Knüpfen neuer Freundschaften sogar über das Heimweh hinweg. Am frühen Morgen steigst du also aus dem Wagen eines Deputy Sheriffs, der dich von deinem Wohnort nach Marianna, Florida gebracht hat. Zugegeben, von der Polizei hierher gebracht zu werden, hat dir das Gefühl gegeben, kein Ausreißer, der gelegentlich über die Stränge schlägt, sondern vielmehr ein Schwerverbrecher zu sein. Doch scheint es nicht ungewöhnlich, dass die Jungen, die die Dozier-Schule besuchen, von der Polizei dorthin gebracht werden. Immerhin handelt es sich bei der Einrichtung in erster Linie um eine Unterkunft für all jene, deren Vergehen zu groß sind, um ungesühnt zu bleiben, aber zu klein, um in ein Gefängnis zu müssen. Warum wohl die anderen hierher gekommen sind? Du steigst aus dem Streifenwagen, wirfst dir deinen Rucksack über die Schulter und bahnst dir deinen Weg über das weitläufige Gelände bis hin zum Verwaltungsbüro, wo du als Neuzugang registriert wirst. Die Sekretärin erklärt dir, dass du in die Kategorie der Anfänger einzuordnen bist, denn genau das bist du ja auch. Wird über einen gewissen Zeitraum hinweg ein vorbildliches Verhalten an den Tag gelegt, dann steigst du automatisch in die nächsthöhere Kategorie, in die der Entdecker, auf. Und so geht es so lange weiter, bis du das Ende der Nahrungskette erreicht hast. Dann giltst du als rehabilitiert und darfst die Besserungsanstalt verlassen. So weit, so gut. Als nächstes wirst du von einem der Aufseher in einen kargen, gefliesten Raum geführt. Im Allgemeinen scheint sich die Einrichtung in einem eher schlechten Zustand zu befinden. Hier und da tropft es von den Decken und es rieselt Putz von den Wänden, was an der einen oder anderen Stelle bereits zu tiefen Löchern in eben diesen geführt hat. Ein kalter Wind heult durch das Gemäuer und lässt dich schaudern. Du siehst dich um, doch kannst nirgends eine Heizung finden. Zu deinen Füßen liegt nur der blanke, staubige Estrich und die rustikalen Wände schmückt ein karges Grau. Die Mühe, sie zu tapezieren oder wenigstens zu streichen, so wie man es von einer Jugendeinrichtung vielleicht erwarten würde, hatte man sich gar nicht erst gemacht. Während er dich durch die Anstalt führt, spricht der Aufseher nur das Nötigste mit dir. Sein Tonfall ist streng und sein eindringlicher Blick kalt und leer. Er befiehlt dir, auf einem Stuhl Platz zu nehmen. Du leistest dem Befehl Folge. Als du den Rasierapparat hörst, wird dir klar, dass du dich von deiner vollen Mähne verabschieden kannst. Büschelweise fallen deine Haare zu Boden, bis das monotone Surren des Rasierers verstummt. Anschließend wirst du einem Schlafraum zugeteilt, den du für die nächsten Wochen und Monate gemeinsam mit einigen anderen Jungen bewohnen sollst. Gemütlichkeit, Fehlanzeige. Ein quadratischer, karger Raum mit ein paar Feldbetten darin. Mehr nicht. Von den anderen erfährst du, dass keineswegs nur junge Delinquenten auf der Doja-Schule unterkommen, sondern auch jene, die einfach keinen anderen Ort haben, an dem sie leben können. Waisenkinder und so weiter. Du fragst, was es mit dem Friedhof draußen auf dem Gelände auf sich hat. Dieser Ort habe eine Vielzahl mysteriöser Tode hervorgebracht, erzählen dir deine Klassenkameraden, weshalb man Boot Hill, so nennt sich der Friedhof auf dem Gelände, errichtet habe. Gelegentlich würden Kinder einfach so von hier verschwinden. Am Morgen habe man noch wie sonst auch gemeinsam mit ihnen im Unterricht gesessen und am Abend im Speisesaal fehlte von ihnen jede Spur. Was mit ihnen geschehen ist, weiß niemand, doch wird von der Allgemeinheit vermutet, dass sie ausgerissen sind, sich entweder verlaufen haben oder zurück in ihr Elternhaus gegangen sind. Zudem habe es einst ein Feuer in einem Schlafsaal gegeben, was das Leben von 6 Schülern und 2 Aufsehern forderte. Und im Jahr 1918 tötete eine Grippeepidemie 11 weitere Jungen. Daher der Friedhof. Doch da ist noch mehr. Im Keller unter dem Speisesaal gäbe es einen Dungeon und wer hierhin verschleppt worden wäre, sei nur wenig später traumatisiert zurückgekehrt. Das Wichtigste sei es jedoch, den Anweisungen der Aufseher Folge zu leisten. Komme, was wolle. Denn alles andere würde man unweigerlich bitter bereuen. Als du am Nachmittag dein Bett beziehst, bemerkst du die roten Flecken auf der dünnen und durchgelegenen Matratze, bei denen es sich zweifelsohne um getrocknetes Blut handelt. So allmählich jagt dir dieser Ort Angst ein, und mit dieser Angst verwandelt sich deine anfängliche Vorfreude in eine finstere Vorahnung. Am Abend bittet dich einer der Jungen, an der Tür Schmiere zu stehen. Er wolle sich die Schuhe mit einer chemischen Substanz polieren, die in der Einrichtung verboten sei. Das Verbot scheint dir unsinnig, und doch ist dein Wunsch, Anschluss zu finden, stärker als dein Unverständnis, also willigst du ein. Du stehst in der Tür und lässt deinen Blick den schwach ausgeleuchteten Flur entlang schweifen, von dessen anderem Ende plötzlich Schritte zu hören sind, die sich langsam aber stetig nähern. Nur wenige Augenblicke später kommt ein Aufseher um die Ecke, dem offensichtlich ein Arm fehlt. »Da kommt so ein einarmiges Arschloch«, sagst du flapsig zu deinem Mitschüler, der seine Utensilien daraufhin unter seinem Bett verschwinden lässt und dich dann kurzerhand bei dem Einarmigen für deine ungehobelte Ausdrucksweise verpfeift. Der Aufseher stellt dir daraufhin einen Disziplinarbericht aus, der nach den Regeln der Einrichtung aus einem Anfänger eine Made macht. Tiefer kann man in den Rängen nicht sinken und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Am darauffolgenden Tag gerätst du kurzerhand mit einem anderen Jungen namens Robert aus der Gruppe der Maden aneinander. Der Streit gipfelt in einer körperlichen Auseinandersetzung und führt damit zu einem weiteren Disziplinarbericht. Das Maß ist voll. Ein solches Fehlverhalten gehört auf der Doja-Schule bestraft, weshalb du und dein Krawallbruder zum Weißen Haus beordert werdet. Eine kleine weiße Betonhütte am Rande des Geländes. In der Wand des Gebäudes ist ein großer Industrieventilator eingelassen, der einen unheimlichen Lärm verursacht. Als würdest du vor der Turbine eines startenden Flugzeugs stehen. Du ahnst Böses und dein Herz schlägt dir bis zum Hals. Nichts widerstrebt dir mehr, als jetzt durch diese metallene Tür zu gehen Und doch tust du es. Im Inneren der Hütte nimmt der Aufseher mit dem fehlenden Arm euch in gewohnt unfreundlicher Manier in Empfang. In seiner Hand liegt ein Lederriemen mit Metallfassung an den Rändern. In den nächsten Minuten musst du mit ansehen, wie das Leder 33 Mal auf den Rücken des Jungen trifft. Jeder einzelne Knall, verursacht durch die Hiebe, lässt sich zusammenzucken, wohlwissend, dass dir die gleiche Tortur unmittelbar bevorsteht. Am Ende der Disziplinarmaßnahme ist der Stoff von Roberts Shirts stellenweise mit der Haut verschmolzen. So eine Wucht hatten die Schläge des Einarmigen, und mit Roberts Erlösung beginnt deine Qual. 31 Hiebe haben dir die Beleidigung eines Aufsehers und die Schlägerei mit einem Schulkameraden eingebracht. Während du stillschweigend die härteste Tracht Prügel deines Lebens über dich ergehen lässt und all deine Kraft darauf verwendest, vor Schmerz nicht das Bewusstsein zu verlieren, schwörst du dir, für die restliche Zeit deines Aufenthaltes auf der Doja-Schule das Leben eines Unsichtbaren zu führen. Ohne Streitereien, Regelverstöße und Widerworte. Nie wieder willst du diesen Schmerz, der gerade in jede einzelne Faser deines Körpers kriecht, über dich ergehen lassen müssen. Eine halbe Stunde, nachdem du die weiße Hütte am Rande des Geländes erstmals betreten hattest, tritt eine veränderte Version deiner selbst abermals durch die Tür. Raus in die Freiheit, die jedoch, da bist du dir 100%ig sicher, nicht von langer Dauer sein wird. Von dem einst unbeschwerten Jungen, der lediglich seine Grenzen austesten wollte und dabei über die Stränge schlug, steht dort nun der desillusionierte, des freien Willens beraubte und traumatisierte Schatten deiner selbst. Eine gebrochene Seele, die durch den Schmerz, der sich ihr mit jedem Hieb unter die Haut gebrannt hatte, diese Welt nie wieder durch die Augen eines Kindes sehen können wird. Diese halbe Stunde, zusammen mit dem Aufseher im Weißen Haus, wird dich und dein Leben für immer verändert haben. Als du gemeinsam mit Robert benommen aus dem Gebäude trittst und dich zurück auf den Weg ins Hauptgebäude machst, sagt keiner von euch ein Wort. Mit einem Mal erschließt sich dir, welchen Zweck der große Ventilator in der Fassade des Betonklotzes erfüllt. Der durch ihn hervorgerufene Lärm soll die verzweifelten Schreie der Jungen, die im Inneren des Weißen Hauses ihre Strafe über sich ergehen lassen, übertönen. Dafür sorgen, dass keine Menschenseele mitbekommt, was sich hinter den Mauern des Bunkers abspielt. Während du in den folgenden Tagen versuchst, das Geschehene irgendwie zu verarbeiten, kommt dir immer wieder eine Frage in den Sinn. Wieso sah es so aus, als würde der Einarmige nicht nur einen Befehl ausführen, sondern auch noch Spaß an der Folterung eines Kindes haben? Laut der anderen gibt es auf diese Frage eine einfache Antwort, weil es so ist. Zwischen den Aufsehern gäbe es Wettbewerbe darüber, wer den Jungen am meisten Schmerzen zufügen könne. Euer Gespräch wird unterbrochen, als alle dazu aufgerufen werden, sich in eine Reihe an der Wand aufzustellen. Für einen Augenblick geschieht nichts, bis vom Anfang der Schlange erst ein Wimmern, dann Schreie und schließlich nur noch ein verzweifeltes Flehen zu hören ist. Geräusche, die sich langsam aber stetig in deine Richtung bewegen und von denen du weißt, dass eben dieselben gleich auch aus deinem Mund entweichen werden. Es sind Laute, die dir durch Mark und Bein gehen, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen und die du ganz sicher niemals wieder vergessen wirst. Wofür das Kollektiv an jenem Tag bluten muss, weißt du nicht. Das weiß niemand. Vermutlich war es die unstillbare Gier nach Macht und Kontrolle seitens der Aufseher. Ein Blick in die Augen des Mannes, der immer wieder den Lederriemen durch die Luft schnellen und ihn mit einem lauten Knall auf der weichen Kinderhaut aufschlagen lässt, wo er tiefrote Striemen hinterlässt, raubt dir jede Hoffnung. Da ist keine Gnade, kein Erbarmen. Der Körper des ein oder anderen Jungen kann dem auf ihn einprasselnden Schmerz einfach nicht mehr standhalten. Dann verlieren sie das Bewusstsein und sacken schlaff in sich zusammen. Für dich spielt sich zu diesem Zeitpunkt alles nur noch wie im Film ab. Dein Geist scheint deinen Körper verlassen zu haben und nicht länger durch deine Augen, sondern durch die eines objektiven Betrachters zu schauen. Besser so. Das macht es leichter, den Schmerz auszuhalten. Die Tage in der Besserungsanstalt sind lang und so wirklich lernen tut hier niemand etwas. Stattdessen müssen alle Jungen Tag ein und Tag aus körperliche Schwerstarbeit verrichten. Entweder auf den Feldern oder in den kleinen Industriehallen auf dem Gelände. Wobei, das ist nicht ganz richtig. Auf den Feldern arbeiten nur die schwarzen Jungs. Die, die auf der anderen Seite des Campus ihre Schlafsäle haben und mit denen es dir strengstens untersagt ist, in irgendeiner Art und Weise zu interagieren. Einige deiner Mitschüler sagen, dass die Jungen des Nordcampus sogar dazu gezwungen werden, in Schlangen- und Alligatorverseuchten Sümpfen Holz zu hacken. Man erzählt sich, dass vom Nordcampus 3-mal so viele Jungen verschwinden wie vom Südcampus. Auch in den Nächten ist an Erholung nicht zu denken. Ständig wirst du wach, weil Aufseher einige der Jungen gewaltsam aus ihren Betten zerren. Viele Stunden später kehren sie verdreckt und erschöpft zurück. Du fragst dich, welche Arbeit es ist, die zu so später Stunde verrichtet werden muss. Und nur wenig später erhältst du eine Antwort. Dieses Mal bist du einer der Jungen, die mitten in der Nacht von den Aufsehern aus dem Schlafsaal geführt und auf das Außengelände der Einrichtung gebracht werden. Man überreicht dir einen Spaten und befiehlt dir zu graben. 3 Löcher, jeweils 2 Meter tief und 2 Meter lang. Wofür diese Löcher sind, das hinterfragst du nicht. Nach verrichteter Arbeit begibst du dich in den Waschraum, willst dir den Schmutz von der Haut und die Anstrengung aus den müden Gliedern waschen, doch ist die Badewanne bereits belegt. In ihr liegt der regungslose Körper eines Jungen, sein Gesicht grün und blau, die Kleider mit Blut durchtränkt. Vielleicht braucht er nach der schweren körperlichen Arbeit einfach etwas Ruhe. Oder die Aufseher haben ihn hier nach einer weiteren Tracht Prügel zum Sterben zurückgelassen, um ihn dann, sobald alle schlafen, in das Loch zu legen, das du gerade eben hinter der Show Hall ausgehoben hast. Das Vakuum in deinem Kopf erstickt deine Gedanken und so wandert der leere Schatten deiner selbst von oben bis unten mit Erde beschmutzt über die dunklen Gänge zurück in den Schlafsaal und legt sich unverrichteter Dinge ins Bett. Der Schlaf ist traumlos und kurz. Gleich am nächsten Morgen geht es zurück an die Arbeit. Wieder gehst du in den Waschraum, wirfst vorsichtig einen Blick in die Badewanne. Doch der Junge ist verschwunden. Auch am heutigen Tag gelingt es dir, unter das Radar der Aufseher zu fallen, indem du einfach deine Arbeit verrichtest und schweigst. Am Abend bemerkst du, dass deine Laken völlig verdreckt sind. Stimmt ja. Nachdem du letzte Nacht das Loch ausgehoben hattest, konntest du kein Bad nehmen. Du ziehst also das schmutzige Laken von der durchgelegenen Matratze und machst dich auf den Weg in den Wäschekeller, in der Hoffnung, dort sauberen Ersatz zu finden. Zu so später Stunde liegen die Räumlichkeiten verlassen da. Alle Angestellten befinden sich schon im Feierabend. Als du den Lichtschalter umlegst, erleuchtet nach einem kurzen Flackern das kalte Licht der Neonröhren den weiß gefliesten Raum. Nach den Stapeln mit der sauberen Wäsche suchend, lässt du deinen Blick durch den Raum schweifen, doch bleibt er in einem der noch laufenden Industrietrockner hängen. Mit jeder Umdrehung entweicht dem Gerät ein dumpfes Klopfen, als befinde sich in seinem Inneren etwas Hartes. Neugierig näherst du dich dem Trockner, um durch das Fenster in der Tür zu sehen, doch lässt er dir Anblick dessen, was das laute Geräusch zu verursachen scheint, das Blut in den Adern gefrieren. Damit, dass dein Blick von einem paar ausdruckslose Augen erwidert wird, hattest du nicht gerechnet. Im Inneren des Trockners befindet sich, und daran besteht kein Zweifel, ein menschlicher Körper. Ob lebendig oder tot und wie er dort hineingekommen ist, wagst du nicht zu hinterfragen. Vor Schreck lässt du die verschmutzten Laken in deinen Händen fallen, machst kehrt und rennst zurück in den Schlafsaal, doch ist an Schlaf in dieser Nacht nicht zu denken. Wann immer du die Augen schließt, um deinem Geist etwas Ruhe zu gönnen, siehst du es. Es sucht dich heim. Das ausdruckslose und doch entsetzt dreinblickende Gesicht des Jungen aus dem Trockner. Am nächsten Morgen fällt es dir so schwer aufzustehen wie noch nie. Aber du musst. Als du gedankenverloren über die überfüllten Flure schleichst, triffst du auf eine Gruppe Jungen, die eng beisammenstehen und angeregt tuscheln. Du gesellst dich zu ihnen, möchtest wissen, was der Grund für ihre Aufregung ist. Einer der Jungen behauptet mit versteinerter Miene, dass er beim Müll rausbringen draußen in dem großen Container auf dem Grundstück eine abgetrennte Hand gefunden habe. Einer der Aufseher habe seinen entsetzten Blick bemerkt und ihm daraufhin gedroht, er solle gefälligst die Klappe halten, wenn er nicht genauso enden wolle. Den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung hinterfragst du nicht. Den Menschen an diesem Ort hier traust du mittlerweile alles zu. Keine Maßnahme ist zu grausam, um ein Vergehen zu bestrafen, das keines ist.
Denn hier geht es nicht um Disziplin, Buße oder Vergeltung, sondern einzig und allein um das Ausüben von Macht und Kontrolle. Es gibt kein richtig oder falsch, nur Willkür. Doch am Nachmittag gibt es dann seit mehreren Wochen den ersten Lichtblick. Eine Gruppe Pfadfinder, die Biberpatrouille, macht einen Ausflug und du bist einer von ihnen. Mit einem gelben Kipplaster, auf dessen Ladefläche ihr Platz nehmen sollt, fahrt ihr raus in die Wälder. Auf halber Strecke bemerkst du plötzlich, wie sich die sonst horizontale Ladefläche unter dir langsam in die Senkrechte bewegt. Der Fahrer des Wagens hatte offensichtlich den Hebel betätigt, der die Ladefläche in Bewegung setzt. Immer mehr Jungen verlieren den Halt und fallen von der Ladefläche, während sich die Räder des Fahrzeugs weiter ihren Weg durch das Laub bahnen. Vor eine Weile schaffst du es, dich an einer Kette festzuklammern, doch musst du mit ansehen, wie die Körper deiner Schulkameraden bei hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufschlagen und sie sich mit schmerzverzerrten Gesichtern die Köpfe halten. Schließlich kannst auch du dich nicht mehr halten. Der Fall ist kurz, doch das macht den Aufprall nicht weniger hart. Mit voller Wucht schlägst auch du auf den steinigen Waldboden auf und das Nächste, was du spürst, ist ein stechender Schmerz am Hinterkopf. Vorsichtig tastest du mit den Fingerspitzen nach dessen Ursache. Du blutest. Zurück in der Doja-Schule musst du mit 7 Stichen genäht werden, doch kannst du dich mit dieser Diagnose noch zu den glücklicheren Pfadfindern zählen. Die Platzwunde eines Mitschülers erforderte sage und schreibe 77 Stiche. Wie es ihm wohl geht? Seit dem Vorfall hast du ihn nicht mehr gesehen. Manchmal fragst du dich, wie dein Leben eine so plötzliche Wendung nehmen konnte. Vor ein paar Wochen war doch noch alles gut. Und jetzt? Dann fällt dir wieder ein, dass es sinnlos ist, sich darüber Kopfzerbrechen zu bereiten. Denn ganz egal, wie die Antwort lautet, sie vermag es nicht, etwas an deiner misslichen Lage zu ändern. Das hier ist jetzt dein Leben. Das denkst du zumindest, bis dir eines Tages einer der Aufseher ein paar Münzen Bargeld und ein Schreiben an deine Eltern in die Hände drückt. Dein Aufenthalt in der Doja-Besserungsanstalt sei nach 4 Wochen beendet. Durch dein Gehorsam hast du es geschafft, alle erforderlichen Stufen der Resozialisierung zu durchlaufen, angefangen von den Maden bis hin zu den Entdeckern, die letzte Kategorie, die erreicht werden kann. Du packst deine Sachen und steigst in den Bus, der dich von Mariana, Florida, zurück in deine Heimat bringt. Doch auch wenn du in dem Moment, in dem die Einrichtung langsam hinter dir am Horizont verschwindet, aus deinem Albtraum erwachst, so kann dich der Bus zwar zurück nach Hause, aber nicht zurück in dein altes Leben bringen.
Okay, also Albtraumreise war, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Mhm. Ich fand, möchte ich jetzt einmal ganz kurz was zu sagen, ich finde die Aufmachung ganz großartig. Es ist eine ganz andere Herangehensweise als sonst. Mhm. Aber es hat mich total mitgenommen und ich fand es gruselig, wie sehr einen das mitnimmt. Ja. Also es ist schon auch noch eine andere Form der Heftigkeit, wenn man wirklich sich auf den Text konzentriert und erlaubt, sich da reinfallen zu lassen. Also ich sag mal, schön ist anders. Ne?
Schön ist anders.
Intens war es.
Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich meine, gut, wegen Schönheit sind wir
genau.
nicht hier.
Nein,
ich finde, das muss man natürlich wollen. So. Jeder, der einen True Crime Podcast einschaltet, der weiß, worauf er sich einlässt. Natürlich, ich finde, das rüttelt einen nochmal anders wach. Mhm. Und auf warum ich mich auch für diese Aufbereitung entschieden habe, das war einmal zudem dieser Punkt. Und wie du und ihr es euch wahrscheinlich schon gedacht habt, wir haben diesmal keinen Fall einer Einzelperson. Mhm. Nichtsdestotrotz war nichts von dem gerade eben Gehörten und wirklich auch gar nichts erfunden. Mhm. Das hat sich alles so zugetragen, nur hat das eben nicht nur eine Person so erlebt, sondern das ist zusammengetragen worden aus vielen Zeugenberichten ehemaliger Schüler, die sich halt auch in vielen Punkten sehr überschneiden.
Und du hast also quasi so eine Art, also du hast die Fakten zusammengetragen und hast das eben in so eine fiktive Fantasiereise quasi gepackt.
Genau, dass der Hörer als der objektive oder gar nicht mal so objektive, aber als Selbstzeuge, da Augenzeuge wird, durch diese Erfahrung durchgeht und diese Erfahrung mit den Jungen macht.
Das fand ich sehr, sehr spannend. Es ist ja auch zu 100% gelungen. Also ist eine andere Art von Grusel auch.
Ja.
Muss man einfach mal so sagen.
Ja.
Aber ja, genau. Wegen schön sind wir nicht hier. Abgesehen davon finde ich ganz rein von der Aufbereitung her war das sehr schön. Ja, ich bin total gespannt darauf, mehr zu erfahren. Also,
das werden wir
auch. Wir haben es mit einer Besserungsanstalt zu tun, das ist schon irgendwie ganz klar, wo sehr perfide Methoden angewandt werden und wo sich vor allem offensichtlich Menschen austoben dürfen, die gewissen Neigungen folgen und dort dann das unter dem Deckmäntelchen der Arbeit tun dürfen, zulasten dieser jungen Menschen. Ja, ich bin gespannt, was du uns erzählen wirst darüber, was es
damit auf sich hat,
dieser Doja-Schule auf sich hat. Ja,
ja, das würde ich auch sagen. Wir gucken uns jetzt an, was es eben mit diesem Ort auf sich hat und kommen zu den Hintergründen dieser Schule.
Sehr gerne, ich bin gespannt.
Wo eigentlich Jungen ausgelassen toben und spielen sollten, spicken Gräber den Boden. 82 Stück an der Zahl. Seit Anbeginn des 20. Jahrhunderts ranken sich Gerüchte und Horrormärchen rund um diesen Ort, der jungen Menschen eigentlich eine Stütze sein und sie zurück auf den rechten Weg bringen sollte. Tatsächlich ist die Jugendeinrichtung jedoch für die außerordentlich hohe Anzahl plötzlicher Todesfälle bekannt, die sich hier zugetragen haben sollen. In den letzten 111 Jahren haben mehr als 98 Menschen an diesem Ort ihr Leben verloren, der Großteil von ihnen noch minderjährig. Das marode Gemäuer sah im letzten Jahrhundert so viele Menschen sterben, dass man auf der Nordseite des Campus sogar einen Schulfriedhof namens Boothill errichtet hat. Schule und Friedhof, zwei Begriffe, die einander eigentlich ausschließen sollten. Und doch menschliche Überreste, soweit das Auge reicht. Heute gleicht das Gelände weniger einem Schulhof als einer Ausgrabungsstätte. Doch was war es, das aus einer öffentlichen Einrichtung mit ehrenwerten Absichten ein Massengrab machte? Die finstere Geschichte der Doja School for Boys. Am 01.01.1900 öffnete die Arthur G. Doja Schule ihre Pforten. Hier sollten jene, die in jungen Jahren vom rechten Weg abgekommen waren, zurück auf den Weg der Tugend finden, Bildung erfahren und gemeinsam mit Gleichaltrigen auf dem 1400 Hektar großen Land, das die Besserungsanstalt umgab, herumtollen und toben, bis sie am Abend zufrieden und erschöpft in ein warmes Bett fallen. Doch auch Waisenkindern, denen das Schicksal übel mitgespielt hatte, sollte die Doja School für Jungen in Mariana, Florida, eine sichere Zuflucht bieten. Hier gäbe es ein Dach über dem Kopf, einen Platz zum Schlafen, Routinen, nette Gesellschaft und ausreichend Nahrung. So lauteten zumindest die ehrenwerten Vorsätze des Schulaufsehers William Dunnington Bloxham, ein Gouverneur, der nach der Eröffnung der Einrichtung 5 Hauptverantwortliche mit der Beaufsichtigung dieser beauftragt hatte. Doch könnten diese Absichten dem, was sich laut vieler Zeugen tatsächlich hinter den Mauern von Doja abgespielt hat, nicht ferner liegen. Bereits ein Jahr nach ihrer Eröffnung machten die ersten Gerüchte die Runde. Man würde die Jungen zur Strafe für frevelhaftes Verhalten an die kahlen Steinwände der Einrichtung ketten, hieß es. 1903 wurde dem schlechten Ruf der Schule dann erstmals mit einer offiziell veranlassten Ermittlung nachgegangen. Und tatsächlich brachte diese ans Licht, dass es in den Hallen der Besserungsanstalt gang und gäbe gewesen ist, die minderjährigen Bewohner mit Fußfesseln und Ketten zu fixieren. Doch blieb es nach dieser Entdeckung bei einer Ermahnung mit erhobenem Zeigefinger. In den darauffolgenden 13 Jahren wurden 6 weitere Ermittlungen veranlasst, allesamt aufgrund der schauderhaften Horrormärchen, die sich rund um diese Einrichtung rankten. Die vielen Todesfälle waren also bekannt und auch von den Beerdigungen, die zwischen den Jahren 1914 und 1952 auf dem Boothill-Friedhof stattgefunden haben, wusste man. Weniger eindeutig waren die Dokumente jedoch in Bezug auf die Todesursachen der insgesamt 98 Verstorbenen. 6 Schüler und 2 Angestellte seien bei einem Brand in einem Schlafsaal ums Leben gekommen und 11 weitere Jungen seien der Grippeepidemie 1918 zum Opfer gefallen. 1934 verstarb ein 13-Jähriger, der wegen Hausfriedensbruch in die Einrichtung kam, nur 38 Tage nach seiner Ankunft. Woran, das findet in den Dokumenten ebenfalls keine Erwähnung. 31 der insgesamt 98 Leichname seien laut der Aufzeichnungen auf dem Grundstück der Schule beerdigt worden, deren letzte Ruhestätte man durch ein schlichtes Holzkreuz auf Boothill markiert hatte. Die übrigen 67 Toten habe man ihren Familien übergeben oder an unbekannten Standorten beigesetzt, so heißt es. Nach einer Ermittlung im Jahr 1967 wurde dem Weißen Haus, in dem Jungen, die gegen die Hausordnung verstoßen haben, ihrer Strafe unterzogen wurden, ein Riegel vorgeschoben. Offiziell war die körperliche Züchtigung der Delinquenten von diesem Tag an verboten, doch habe sich laut Zeugenaussagen ehemaliger Schüler keiner der Aufseher daran gehalten. Denn Züchtigung sei an diesem Ort niemals nur ein Mittel zum Zweck, sondern vielmehr ein Unterhaltungsprogramm für das Personal gewesen. Im Jahr 1968 stattete der ehemalige Gouverneur von Florida, Claude Kirk, der Einrichtung einen Besuch ab. Er bemängelte den schlechten Zustand des maroden Gebäudes, dessen Kapazitäten zudem völlig überlastet waren. Über 564 Jungen, alle im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, beherbergte die Einrichtung zu dieser Zeit. Zu viele Schüler seien auf zu engen Raum gepfercht, was die angemessene Betreuung und Verpflegung dieser unmöglich gemacht habe. Man hätte schon vor langer Zeit die Reißleine ziehen und die Jungenschule schließen sollen, sagte Kirk. Und doch geschah nichts dergleichen. Schon bald fielen die Missstände auf der Dozier-Jungenschule wieder unter das Radar des Staates und die Einrichtung blieb weiterhin bestehen. 1969 kam die Schule im Rahmen einer staatlichen Umstrukturierung unter die Leitung des Division of Youth Services, des neu geschaffenen Department of Health and Rehabilitative Services, kurz HRS. Eine weitere Inspektion der Einrichtung im Jahr 1982 brachte ans Licht, dass die Schüler regelmäßig bis zur Bewegungsunfähigkeit gefesselt wurden und anschließend in diesem Zustand eine mehrtägige Isolationshaft über sich ergehen lassen mussten. Aufgrund dieser schwerwiegenden Vorwürfe reichte die American Civil Liberties Union gegen die Dozier-Jugendeinrichtung Klage ein. 1985 berichteten dann auch erstmals die Medien darüber, dass in der Vergangenheit junge Ex-Schüler der Schule Opfer von Folter durch die Aufseher geworden waren. Auch ehemalige Angestellte der Einrichtung nahmen im Rahmen der Berichterstattung erstmals Stellung zu den Vorwürfen. Das Aufhängen der Schüler mit Handschellen an den Gitterstäben der in der Einrichtung zur Verfügung stehenden Zellen sei eine Routinepraxis gewesen, die von den Vorgesetzten gebilligt worden wäre. Ein Jahr später dann erstmals ein Lichtblick für all jene, die gezwungen worden waren, die Dozier-Schule zu besuchen. Als Konsequenz einer bundesrechtlichen Klage bezüglich der unzumutbaren Schulbedingungen wurde die Jugendeinrichtung ab 1987 vom Jugendministerium von Florida überwacht. Doch ob die Kontrolle von oben tatsächlich einen Einfluss auf das alltägliche Geschehen hinter den Mauern der Besserungsanstalt hatte, blieb für lange Zeit ungewiss. Aufsicht hin oder her. Ein sicherer Ort schien die Dozier-Schule für ihre Schützlinge nach wie vor nicht zu sein. So wurde im Jahr 1998 ein Vorfall dokumentiert, bei dem ein Schüler seinen rechten Arm in einer Waschmaschine verlor. Gegen die Institution wurde erneut Klage eingereicht, woraufhin dem Geschädigten eine Schadensersatzzahlung zugesprochen wurde. Ein Ausgang eines Prozesses, der darauf hindeuten könnte, dass der Verlust des Armes nicht etwa auf einen Unfall, sondern vielmehr auf eine fahrlässige Gefährdung Schutzbefohlener zurückzuführen ist, was wiederum dafür sprechen würde, dass sich hinter den maroden Mauern der Einrichtung trotz einer übergeordneten Aufsichtsbehörde nicht wirklich etwas zum Positiven verändert hatte. Nicht einmal 10 Jahre kam die Dozier-Besserungsanstalt ohne Skandale aus. 2007 wurden die nächsten Vorwürfe laut, es sei an der Schule abermals zu Gewalttaten durch Aufsichtspersonal an Schutzbefohlenen gekommen. Noch im selben Jahr wurden der stellvertretende Schulleiter und ein weiterer Angestellter entlassen und erstmals räumte der Staat offiziell ein, dass es auf der Dozier-Jungschule zu schweren Missbrauchshandlungen gekommen war. Grund für das plötzliche Eingeständnis im Rahmen einer öffentlichen Stellungnahme war der immer größer werdende Druck von außen. Immer mehr erwachsene Überlebende, die die Besserungsanstalt in den 50er und 60er Jahren besucht hatten, taten sich zu einem Kollektiv zusammen und nannten sich die White House Boys. Ein Name, der von einem kleinen Gebäude auf dem Gelände der Einrichtung inspiriert wurde. Ein Gebäude, in dem alle Männer in Kindheitstagen unvorstellbarer Folter ausgesetzt worden sein wollen. Gemeinsam möchten sie nicht länger über das Leid, das ihnen angetan wurde, schweigen und für Gerechtigkeit kämpfen, indem sie sich mit ihren unglaublichen Geschichten an die Presse wenden. Einer von ihnen ist Charles Fudge. Im Alter von 12 Jahren wurde er 1961 von seinen Eltern auf die Besserungsanstalt in Marianna, Florida geschickt. Sein Vergehen? regelmäßiges Schuleschwänzen und gelegentliches Rauchen. Doch hätten auf der Doja-Schule auch viele Unschuldige für Vergehen, die sie nie begangen haben, bluten müssen. So habe es sich bei einem Großteil seiner Mitschüler um Waisen gehandelt, die diesen Ort voller Hoffnung als ihr neues Zuhause betrachteten. Eine Hoffnung, die meist schon kurz nach ihrer Ankunft zerstört wurde. Charles' Geschichte ähnelt denen der anderen Überlebenden bis ins kleinste Detail. Sie alle scheinen in der Einrichtung dieselben schrecklichen Erfahrungen gemacht zu haben, die in ihrer Gänze ein Gesamtbild des systemischen Missbrauchs ergeben. Doch wozu das Ganze? Charles Fudge vermutet, dass es sich bei der Institution weniger um eine Besserungsanstalt als um ein profitbringendes Arbeitslager gehandelt habe. Ungeachtet der begrenzten Kapazitäten der Einrichtung habe man immer mehr Jungen aufgenommen, die Tag ein, Tag aus, anstatt im Unterricht zu lernen, zu körperlicher Schwerstarbeit verdonnert worden waren. Auf dem Gelände habe es laut Charles eine Molkerei, eine Ziegelei und eine Druckerei gegeben. Unternehmen, die der Einrichtung jedes Jahr Hunderttausende Dollar eingebracht hätten. In den Schülern habe man also nicht mehr als kostengünstige Arbeiter gesehen. Charles' Aufenthalt dauerte nur wenige Wochen, denn sein erster Besuch im Weißen Haus habe ihm unmissverständlich klargemacht, dass Gehorsam die beste Strategie war, wenn man diesen Ort lebend wieder verlassen wollte. Und doch reichten diese Wochen aus, um sein Leben nachhaltig zu zerstören. In Interviews berichtet er heute von Albträumen, Angstzuständen und Aggressionsproblemen. Die mit diesen Symptomen einhergehende Einsamkeit macht ihm zu schaffen und habe viele der Überlebenden zu allem Übel noch in die Substanzabhängigkeit getrieben, weil es der einzige Weg zu sein scheint, den anhaltenden Schmerz irgendwie zu betäuben, sagt er. Weniger Glück hatten nur jene, die in der Einrichtung den Tod gefunden haben. Und das seien laut Charles einige. Viel mehr, als sich der Staat jemals zugestehen würde. Und dafür, dass auch die vergessenen Seelen, die auf dem Gelände begraben liegen, Gerechtigkeit erfahren, will Charles gemeinsam mit den anderen White House Boys kämpfen. Den Überlebenden sei es ein Anliegen, dass etwas Gutes aus einer so bösen Sache entsteht, sagt der Vizevorsitzende des Kollektivs in einem Interview. Doch obwohl so viele Zeugenaussagen öffentlich gemacht wurden, konnte bisher keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Aufgrund der verstrichenen Zeit ließen sich die Anschuldigungen weder belegen noch bestreiten. Und so kam es, dass eine Klage nach der anderen aufgrund einer verstrichenen Verjährungsfrist fallen gelassen wurde. Den Klägern sitzen die Familienangehörigen jener gegenüber, die die Gräueltaten hinter den Mauern der Einrichtung verübt haben sollen. Zur Verteidigung derer, die sie lieben, sagen sie, dass die Anschuldigungen übertrieben oder schlicht und ergreifend an den Haaren herbeigezogen seien. Schließlich habe man Aufseher XY persönlich gekannt und wisse, dass er Kindern so etwas niemals hätte antun können. In diesen Fällen steht es Aussage gegen Aussage. Ob Gerechtigkeit einkehren wird und wie diese aussehen mag, bleibt abzuwarten. Wer ebenfalls auf Gerechtigkeit wartet, ist die Schwester von George Owen Smith. Ihr damals 14-jähriger Bruder versuchte nur wenige Wochen nach seiner Ankunft in Marianna aus der Besserungsanstalt zu fliehen. Eine Entscheidung, die ihm, da ist sich seine Schwester sicher, das Leben kostete. Nachdem er nach seinem Fluchtversuch von den Aufsehern zurück auf das Gelände gebracht wurde, erreichte seine Mutter ein handschriftlicher Brief, in dem Owen schrieb: „Ich habe bekommen, was ich verdiene." Danach hörte sie nie wieder von ihm. Besorgt um das Wohlergehen ihres Kindes, wandte sie sich an den damaligen Direktor der Schule, Ted Cole, und fragte nach dem Verbleib ihres Sohnes. Zu ihrem Entsetzen wurde ihr mitgeteilt, dass Owen ein weiteres Mal weggelaufen sei und man bislang nicht habe herausfinden können, wo sich der 14-Jährige befinde. Wochen und Monate ziehen ins Land, doch von Owen fehlt nach wie vor jede Spur. Da seine Mutter das Schlimmste befürchtete, entsandte sie ein weiteres Schreiben an die Schule, in dem sie sagte, sie würde sich umgehend auf den Weg nach Marianna machen und erst wieder abreisen, wenn sie wisse, was mit ihrem Sohn geschehen sei. Doch wie durch ein Wunder klingelte gleich am darauffolgenden Tag ihr Telefon. Am anderen Ende der Leitung der Direktor der Besserungsanstalt mit niederschmetternden Neuigkeiten. Man habe den stark verwesten Leichnam des 14-jährigen Owen in einer Grube in der Nähe eines Hauses gefunden. Er habe sich während seiner Flucht wohl eine Lungenentzündung zugezogen und sei anschließend auf der Suche nach Schutz an diesem Ort verstorben. Doch die Familie des Toten schenkte dieser fadenscheinigen Erklärung keinen Glauben. Sie ermittelten auf eigene Faust, befragten ehemalige Mitschüler des Toten. Und einer von ihnen erzählte, dass er am Tag, an dem Owen ein zweites Mal versuchte zu fliehen, bei ihm war. Der Zeuge berichtete, dass der damals 14-Jährige in einem Feld hinter dem Grundstück der Schule von zwei Aufsehern gesichtet worden sei. Er habe hilflos dabei zusehen müssen, wie die beiden Männer anschließend auf Owen schossen, seinen leblosen Körper in einen Lieferwagen zerrten und ihn irgendwohin verschleppten. Danach habe er seinen Freund nie wiedergesehen. Nach diesem grausigen Fund bat die Familie des Toten ausdrücklich darum, den Leichnam vor Ort bis zu ihrer Ankunft sorgfältig aufzubewahren. Doch in Marianna angekommen, präsentierte ihnen der Direktor der Einrichtung lediglich einen kleinen Haufen Erde. Als Reaktion auf die fragenden Gesichter erklärte er, dass man Owen bereits auf einem anonymen Friedhof ganz in der Nähe der Einrichtung beigesetzt habe. Die Tragödie des Verschwindens von George Owen Smith schockierte viele Menschen in ganz Amerika. Nicht zuletzt, weil sie ihnen so bekannt vorkamen. Seitdem waren nämlich unzählige Berichte über Jungen aufgetaucht, die in Dozier misshandelt wurden und dann nie wieder nach Hause zurückkehrten. Der Fall Smith ist also nur eine Chiffre, ein Zeugnis des institutionellen Missbrauchs und ein Appell an die Behörden, besser für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen, damit sich die tragischen Geschichten von George Owen Smith und vielen weiteren nicht wiederholen. Auch Charles Fudge sagt, das traurige Schicksal Owens sei kein Einzelfall. Er habe durch seine Arbeit mit den White House Boys von einem Fall erfahren, bei dem die Leiche eines während seiner Schulzeit verstorbenen Jungen zu seiner Familie nach Pennsylvania geschickt werden sollte. Doch als die Bestatter den Sarg öffneten, befand sich im Inneren anstelle eines Körpers nur altes Holz und Schutt. Charles ist sich sicher, dass all diese vielen Tode nicht etwa auf Unfälle, sondern auf die Folge der schwerwiegenden Folter zurückzuführen sind, was bislang jedoch erfolgreich von der Institution vertuscht wurde. Ende 2009 dann das plötzliche Ende der Besserungsanstalt, deren finsteren Machenschaften in diesem Jahr ein für allemal den Gar ausgemacht wurden. Die Jungschule fiel nämlich bei einer alljährlichen Inspektion durch. Es konnte festgestellt werden, dass die Schule es versäumt hatte, in ausreichendem Maße auf die zahlreichen Beschwerden der dort ehemalig untergebrachten Jungen einzugehen. Außerdem sei es zu weiteren Misshandlungen der Schüler durch die Aufseher gekommen. In einem Bericht der Abteilung für Bürgerrechte des Justizministeriums der Vereinigten Staaten über die Einrichtung heißt es, die in Dozier untergebrachten Jugendlichen waren Bedingungen ausgesetzt, die sie einem ernsthaften Risiko vermeidbarer Schäden aussetzten und ihre durch die Verfassung der Vereinigten Staaten geschützten Rechte verletzten. Während unserer Untersuchung erhielten wir glaubwürdige Berichte über das Fehlverhalten von Mitarbeitern gegenüber der Jugendlichen in ihrer Obhut. Die Anschuldigungen enthüllten systematische, ungeheuerliche und gefährliche Praktiken, die durch einen Mangel an Rechenschaftspflicht und Kontrolle noch verschärft wurden. Diese systematischen Mängel bestehen, weil die staatlichen Richtlinien und allgemein anerkannten Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit nicht befolgt wurden. Wir haben festgestellt, dass das Personal nicht ausreichend geschult wurde. Wir stellten außerdem fest, dass angemessene Überwachungs- und Verantwortungsmaßnahmen nur begrenzt vorhanden waren und nicht ausreichten, um unangemessene Zwangsmaßnahmen und Bestrafungen zu verhindern. Das Personal versäumte es, Missbrauchsvorwürfe dem Staat, den Vorgesetzten und der Verwaltung zu melden. Das Personal versäumte es außerdem, Vorfälle von Gewaltanwendung genau zu beschreiben und die Anwendung mechanischer Fixierung ordnungsgemäß zu dokumentieren. Als Reaktion auf die erschreckenden Befunde der Inspektion führte das US-Justizministerium eine Untersuchung von 195 US-Jugendeinrichtungen durch. Unter ihnen auch die Dozier Besserungsanstalt in Marianna. Dem Bericht zufolge gaben etwa 20% der befragten Jungen an, in den letzten 12 Monaten sexualisierte Gewalt durch Personal erlitten zu haben. Die Dozier-Schule schnitt im Vergleich zu den anderen Einrichtungen jedoch weder besser noch schlechter ab. Der Abgeordnete des Bundesstaates Florida, Daryl Rusin, drückte es in einer Stellungnahme mit den Worten aus, das System habe Schwierigkeiten, eine seit langem bestehende Kultur der Gewalt und des Missbrauchs zu überwinden. Doch auch Rassismus ist in diesem maroden System eine nicht zu vernachlässigende Problematik. So zeigte ein Bericht des Justizministeriums, dass schwarze Jungen dreimal häufiger in historischen Aufzeichnungen nicht genannt und an nicht gekennzeichneten Orten begraben wurden als ihre weißen Altersgenossen. Diese alarmierende Statistik wirft ernste Fragen über die vorgeworfene Korruption und Geheimhaltung auf, die in der Dozier-Einrichtung über 100 Jahre lang stattgefunden haben soll. Im Februar 2010 reichte das Kollektiv der Whiteout Boys schließlich eine Sammelklage auf Schadensersatz gegen die Regierung ein. Floridas Gouverneur Charlie Crist wies darauf hin, dass Florida Department of Law Enforcement, kurz FDLE, dazu an, die Vorwürfe des Missbrauchs zu untersuchen, die von den White House Boys und ihren Anwälten erhoben worden waren. In den darauffolgenden 15 Monaten wurden mehr als 100 ehemalige Schüler sowie deren Familienmitglieder und ehemalige Mitarbeiter der Schule zu den Missbrauchsvorwürfen befragt. Doch konnten keine konkreten Hinweise gefunden werden, die den Tod der während ihrer Zeit in der Einrichtung verstorbenen Schüler mit den Handlungen des Personals in einen direkten Zusammenhang bringen würden. Einige der ehemaligen Schüler sagten rückblickend sogar aus, dass sie ein solch strenges Maß der Disziplin gebraucht hätten, während ehemalige Mitarbeiter das Ausmaß der physischen Gewalt in ihren Aussagen zu verharmlosen scheinen. Troy Tidwell, ein ehemaliger Aufseher der Einrichtung, sagte, dass die im Weißen Haus vollzogenen Strafen nicht übertrieben gewesen seien und dass das Personal sogar auf einen Lederriemen zurückgriff, um den Schülern Schläge mit Holzpaddeln, die zu schweren Verletzungen geführt hätten, zu ersparen. Auch auf eine gezielte und vorsätzliche Vertuschung der Todesfälle, die sich auf dem Gelände zugetragen haben, habe es im Rahmen der Befragungen keine Hinweise gegeben. Wobei jedoch anzumerken ist, dass sich die Befunde des FDLE einzig und allein auf Zeugenaussagen stützen. Denn eine genauere Untersuchung der Gräber sowie der darin liegenden Leichen gab es nicht. Im Januar 2010 veröffentlichte das Department of Law Enforcement dann einen abschließenden Bericht zu den Ergebnissen der Ermittlungen. In diesem heißt es, im Rahmen der Untersuchung wurden über 100 ehemalige Schüler, Angehörige ehemaliger Schüler und ehemalige Mitarbeiter der Schule befragt. Die Befragungen bestätigen, dass die Schulverwaltung neben der Anwendung des individuellen Bewertungssystems auch körperliche Züchtigung als Mittel zur Förderung des Gehorsams einsetzte. Die Befragungen zeigten, dass es kaum Meinungsverschiedenheiten über die Art und Weise, wie die körperliche Züchtigung angewendet wurde, gab. Die ehemaligen Schüler gaben außerdem übereinstimmend an, dass ein hölzernes Paddel oder ein Lederriemen für die Bestrafung verwendet wurde. Uneinigkeit herrschte unter den ehemaligen Schülern in Bezug auf die Anzahl der Schläge und deren Schwere. Obwohl einige ehemalige Schüler angaben, dass sie so stark geschlagen wurden, dass die Haut ihres Gesäßes Blasen schlug und stark blutete, gab es wenig bis gar keine Anzeichen für sichtbare Narben. Eine zweite Unstimmigkeit betraf die Wahrnehmung des Bestrafungsprozesses durch die ehemaligen Schüler. Einige ehemalige Schüler gaben an, dass die Schläge ihnen keinen psychischen Schaden zugefügt haben und dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben, während andere angaben, dass sie psychisch sehr darunter gelitten haben und dies bis heute tun. In einigen Berichten ehemaliger Schüler heißt es, dass sie nicht nur körperlich bestraft, sondern auch von ehemaligen Mitarbeitern oder anderen Schülern sexuell missbraucht wurden. Nach mehr als 50 Jahren wurden keine greifbaren physischen Beweise gefunden, die die Vorwürfe des körperlichen oder sexuellen Missbrauchs bestätigen oder widerlegen könnten. Nach 15 Monaten voller oberflächlicher Ermittlungen wurde die Sammelklage der White House Boys also vom Richter aufgrund einer verstrichenen Verjährungsfrist und einem Mangel an Beweisen abgeschmettert. Für die Überlebenden und deren Familien ein ernüchterndes Urteil, mit dem der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wurde. Der Kampf der White House Boys ging weiter. 5 Monate später gab der Bundesstaat Florida dann seinen Plan bekannt, die geschlossene Jugendeinrichtung Dozier und eine Arbeitsvermittlung namens JJOC zu einer neuen Institution namens North Florida Youth Development Center zusammenzulegen. Doch nur ein Jahr später erklärte der Staat unter Berufung auf Budgetkürzungen, dass beide Einrichtungen am 30. Juni 2011 geschlossen und die verbleibenden Schüler auf andere Jugendstrafanstalten in der Region verteilt werden. Im darauffolgenden Jahr wurde von der Florida Legislature ein Gesetzesentwurf diskutiert, der eine Entschädigung für Opfer von Gewalt an Schulen vorsah. Doch wurde dieses Gesetz trotz der Unterstützung verschiedener Interessensgruppen und Bürgerrechtsführer nicht verabschiedet. Dann im Jahr 2012 eine unerwartete Wendung. Der Fall rund um die Doja-Einrichtung in Marianna hatte auch das Interesse der forensischen Anthropologin Professor Erin Kimmerly geweckt. Sie forscht und lehrt an der University of South Florida und findet es seltsam, dass angeblich niemand wisse, wo man die ganzen Toten begraben habe. In einer Stellungnahme zu dem Fall sagte sie: Wenn man sich das staatliche Krankenhaus, die staatlichen Gefängnisse und die anderen staatlichen Einrichtungen dieser Zeit anschaut, gibt es sehr genaue Lagepläne, die man einsehen kann. Oder wenn Sie ein Familienmitglied sind, können Sie sagen, wo ist meine Großtante begraben? Und man kann Ihnen genau zeigen, wo. Warum das hier nicht passiert ist, weiß ich nicht, aber das ist schon auffällig. Die Anthropologin setzte sich fortan dafür ein, das Gelände in Marianna gemeinsam mit einem Team bestehend aus Anthropologen, Biologen und Archäologen im Rahmen eines vom Staat genehmigten Projekts untersuchen zu dürfen. Sie war davon überzeugt, dass ihr Spezialistenteam dem Staat dabei helfen könne, mittels aktueller Technologien und wissenschaftlicher Technik die nicht dokumentierten Gräber zu identifizieren. Doch die nach kürzester Zeit gemachten Entdeckungen sorgten im ganzen Land für großes Entsetzen. Die Forscher stießen anstatt auf die vermuteten 31 Gräber auf 55 und bei der weiteren Prüfung historischer Dokumente fanden sie Aufzeichnungen, aus denen hervorging, dass es weitaus mehr als 98 Todesfälle in Doja gegeben hatte. Es musste also irgendwo auf dem Gelände noch einen weiteren, nicht dokumentierten Friedhof neben Bootheel geben. Aber wo? Um feststellen zu können, ob es sich bei der Todesursache der Verstorbenen um Verletzungen, Krankheiten oder doch um Morde handelte, hätten die Leichen exhumiert werden müssen. Nach geltendem Recht könne dies allerdings nur auf Antrag eines Familienmitglieds geschehen. Eine Vielzahl der Gräber stammte jedoch von Schülern, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Schule besuchten, und die lückenhaften Aufzeichnungen erschwerten es ungemein, die Familien, falls überhaupt noch existent, ausfindig zu machen. Einer der Jungen, die in Doja den Tod fanden, war Thomas Warnedoe. Er wurde 1934 in die Einrichtung geschickt und verstarb dort nur einen Monat später. Sein Neffe, Glenn Warnedoe, wollte im Jahr 2012 endlich herausfinden, was es mit dem Tod seines Onkels auf sich hatte und seine sterblichen Überreste zu diesem Zweck exhumieren lassen. Doch gab es bei seinem Vorhaben ein Problem. Der Ort, an dem Thomas laut eines ehemaligen Mitarbeiters der Einrichtung beerdigt worden sein soll, lag nicht auf dem Gebiet, auf dem Professor Kimmerly und ihr Team forschen durfte. Der Staat hatte die Forschenden auf die Untersuchung des bestehenden, abgegrenzten Friedhofgeländes von Bootheel begrenzt und erklärte, sie seien nicht befugt, eine Exhumierung von Gräbern anzuordnen. Als der Staat im darauffolgenden Jahr dann ankündigte, einen Großteil des Doja-Grundstücks für eine Neubebauung zu verkaufen, reichte Glenn Warnedoe Klage ein. Der Richter entschied, dass dem Kläger ein Recht auf die Exhumierung seines Onkels zustehe und dass das Grundstück erst verkauft werden dürfe, wenn dies geschehen sei. Nach dieser Entwicklung wurde dem Forschungsteam unter der Leitung von Professor Kimmerly schließlich die Erlaubnis erteilt, das gesamte Areal von Doja nach möglichen Grabstätten zu untersuchen. Charles Fudge sagte zu diesem Sachverhalt in einem Interview: Die Schule trennte weiße und schwarze Insassen und die Überreste befinden sich dort, wo die schwarzen Insassen festgehalten wurden. Ich glaube, dass es einen weiteren weißen Friedhof gibt, der noch nicht entdeckt wurde. Ich denke, dass sie dort oben mindestens 100 weitere Leichen finden werden. Da bin ich mir ganz sicher. Am 31. August 2013 begannen die Exhumierungen. Alle gefundenen Überreste wurden sorgfältig aus der Erde geborgen. Knochen, Zähne und Artefakte aus den Gräbern von den Forschern der Universität, die ab diesem Zeitpunkt eng mit der Strafverfolgung zusammenarbeiteten, untersucht. Mithilfe von Radiokohlenstoffdatierungen, Isotopenanalyse und Gesichtsrekonstruktionen konnte man einigen der Toten, die über so viele Jahre hinweg in Vergessenheit geraten waren, ihre Namen zurückgeben. Eine dieser vergessenen Seelen war die von George Owen Smith. Seine Leiche war eine der ersten, die aus der Erde des Geländes geborgen und identifiziert werden konnte. Im Januar 2014 gab die Universität von Südflorida dann öffentlich bekannt, dass bei den Ausgrabungen analog zu den 55 Gräbern die Überreste von insgesamt 51 Leichen geborgen wurden. Eine Entdeckung, die nicht nur alle beteiligten Forscher, sondern auch die örtliche Gemeinschaft sowie Menschen in aller Welt, die durch die Medien von dem grausamen Fund erfuhren, schockierte. So könnte der Fund ein Indiz dafür sein, dass tatsächlich eine Vielzahl der Tote, die sich in der Einrichtung zutrugen, von den Verantwortlichen vertuscht worden waren. Die Leiche des 14-jährigen Owen wurde zu einem Sinnbild. Ein Sinnbild dafür, wie leicht Geschichte in Vergessenheit gerät, wenn sie nicht ordnungsgemäß dokumentiert und bewahrt wird. Insbesondere in Fällen wie diesem, in denen die Geschädigten zu Lebzeiten keine Macht oder Privilegien hatten. Mehr und mehr ergab sich aus dem, was in kleinen Teilen zutage trat, ein schreckliches Gesamtbild. Im Januar 2016 fasste das Forschungsteam der University of South Florida ihre Befunde dann in einem Abschlussbericht zusammen. In diesem heißt es, es wären insgesamt 7 DNA-Übereinstimmungen gefunden und 14 mutmaßliche Identifizierungen der 51 an der Stätte gefundenen Überreste vorgenommen worden. Insgesamt habe man 55 Gräber ausfindig machen können, davon aber nur 13 innerhalb des Friedhofsgeländes. Die übrigen Gräber habe man draußen im Wald, unter einer Straße, in einem Gebüsch und unter einem großen Maulbeerbaum gefunden. Während 98 Todesfälle in der Einrichtung dokumentiert wurden, konnten keine weiteren Todesstätten auf dem Gelände identifiziert werden. Einige der Leichen seien womöglich zurück zu den Familien der Schüler geschickt worden. Fortlaufend wolle das Team mit anderen Organisationen und Familien zusammenarbeiten, um die übrigen gefundenen Leichen anhand von DNA und anderen Methoden zu identifizieren. Zur Unterstützung der Identifizierung habe man von den Überresten computergestützte Gesichtsabdrücke angefertigt. Eine Reihe von Familien, darunter auch die von Glenn Vernadoe, hätten Anträge auf Rückführung der sterblichen Überreste ihrer Kinder oder Verwandten gestellt. Doch damit nimmt das Grauen, das unter dem Gemäuer von Doja begraben liegt, lange noch kein Ende. 2019 untersuchten Arbeiter das Gelände in Vorbereitung auf eine Säuberungsaktion, um eventuell vorhandene Verunreinigungen zu beseitigen. Bis das Bodenradar einen grausigen Fund ans Tageslicht beförderte. Weitere 27 nicht weiter gekennzeichnete Gräber. In der Summe bedeutet das, dass im Laufe der langen Geschichte der Einrichtung nicht etwa, wie dokumentiert, 98, sondern mehr als 125 Menschen gestorben waren, von denen jedoch nicht weiter Notiz genommen wurde. Um das zu ändern, will Professor Aaron Kimmerly schon bald nach Mariana zurückkehren und den Toten ihre Namen zurückgeben. Langsam aber sicher schien sich in diesem Fall, dessen Opfer so viele Jahre lang auf taube Ohren gestoßen waren, etwas zu bewegen. Das Jugendministerium von Florida entschuldigte sich erstmals offiziell bei den Überlebenden, die in der Doja-Besserungsanstalt, die zu dieser Zeit der Kontrolle des Jugendministeriums unterstellt war, misshandelt worden waren. Nachdem die Notlage der Geschädigten jahrelang ignoriert wurde, wurde diese Geste als Zeichen des Respekts und der Anerkennung seitens der Behörden gewertet. Doch zählen Taten bekanntlich mehr als Worte. Laut Gouverneur Ron DeSantis sei es nun an der Zeit, einen Weg nach vorne zu entwickeln. 2019 beriet die Legislative erneut über einen Gesetzesentwurf, der eine Entschädigung für die Opfer der Doja-Jugendschule vorsah, sowie die Finanzierung einer Gedenkstätte. Auch die Kosten für die Beisetzung der exhumierten Leichen sollten vom Staat getragen werden. Doch im April desselben Jahres dann ein weiterer, herber Rückschlag. Der Gesetzesentwurf wurde vom Senat abermals nicht verabschiedet. Charles Fudge hat seine eigene Theorie, warum eine Entschädigung der Opfer von den Behörden immer wieder ausgeschlagen wird. Er ist der Meinung, der Staat wolle Zeit schinden. So lange, bis alle Zeugen verstorben sind, damit sie das finstere Geheimnis von Doja mit in ihr Grab nehmen und ein für alle Mal Gras über die Sache wachsen kann. Doch die White House Boys kämpfen weiter. Immer in einem Zustand der Angst zu leben. Nie wurde einem Liebe oder Freundlichkeit entgegengebracht. Du trägst diese Geschichte dein ganzes Leben mit dir herum und merkst nicht, wie viel Wut du in dir hast, sagt Charles Fudge in einem Interview. Und für dieses Leid sollen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Opfer entschädigt werden.
Okay, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, war, wie kann eine Schule 110 Jahre existieren, mhm, über die, also 2010 ist das Ding geschlossen worden.
2011, ja.
Oder 2011. Mhm. 1900 gegründet. Mhm. Und auch wenn es andere Erziehungs- Methoden gegeben hat, wie wir alle wissen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ne? Mhm. Was auch nicht toll ist und wirklich überhaupt nicht geschönt und entschuldigt werden kann, aber die Leute wussten es nicht besser. Wie kann das über die Zeit so andauern? Es gibt immer wieder Untersuchungen, es gibt immer wieder Beschwerden und es dauert einfach 110 Jahre, bis diese Schule geschlossen wird. Ganz abgesehen von diesen ganzen Vertuschungsaktionen, die da gelaufen sind, auch mit den Leichnamen, die dann irgendwie verschwunden sind, obwohl sie eigentlich den Familien überstellt werden sollten oder eingeäschert schon oder halt eben verschwunden und dann ersetzt durch Stöcke und Steine im Sarg. Und also ich bin total erschüttert, also ja, muss ich echt so sagen.
Das hat mich auch zum einen erschüttert und zum anderen, als sie diese Untersuchung der 195 Besserungsanstalten in ganz USA gemacht haben und dass die Dozier Besserungsanstalt weder besser noch schlechter abgeschnitten
trotz
hat.
Trotz 20% der Leute, die sich über sexuellen Missbrauch beschwert haben.
Das heißt, das scheint da ja gang und gäbe zu sein.
Ja.
Also, und ich finde es so schwierig, also irgendwie erschließt es sich mir, dass es schwierig ist, gerade wenn halt erst im Nachhinein. Das kommt dann so tröpfchen, Anfang des 19. Jahrhunderts, da hat man dann mal du gesagt, mal mit dem Auge zugedrückt, weil es damals eben gang und gäbe war.
Ja, genau.
Aber, ne, je mehr Zeit verstrichen ist, dass man nie dazu in der Lage war, irgendwas konkret nachzuweisen und auch mal gezielt, also die Namen der Wärter oder der Aufseher, die sind bekannt. Mhm. Aber dass man nie die auf irgendwas festnageln konnte, weil dazwischen tatsächlich wahrscheinlich einfach zu viel Zeit lag und weil Scheiße ermittelt wurde.
Das ist ja tatsächlich der Knackpunkt auch. Das kam ja auch in dem, was wir eben gehört haben, vor, dass der Charles, ne? Mhm. Charles Fudge.
Ja.
Und die White House Boys eben die ganze Geschichte viel zu spät aufgerollt haben und dass da Verjährungsfristen greifen, ist halt auch schon eben so eine Sache, gerade wenn es um die Überlebenden geht. Es gibt wenig, also es gibt ja eigentlich nichts, was nicht verjährt, es sei denn, du hast wirklich jemanden getötet, ne?
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber die Verjährungsfristen sind halt irgendwann um, ich glaube 30 Jahre oder so und dann ist Schluss, ne?
Was ich ganz, ganz problematisch finde und das sieht man an solchen Fällen, warum das so problematisch ist und da so viel nehme ich vorweg, das Thema wird uns noch eine Weile begleiten, auch in unserem nächsten Fall höchstwahrscheinlich werden wir darüber nochmal auch im deutschen Recht ganz gezielt sprechen, weil das ist wirklich, wirklich gerade in solchen Fällen der physischen oder sexualisierten Gewalt oft ein ganz, ganz großes Problem.
Ja, insbesondere im Kindesalter.
Genau.
Die Frage ist nämlich, wie fähig sind Menschen, die sich, also die weiß Gott nicht erwachsen sind, auch sich an spezielle Behörden zu wenden und auch darüber zu reden. Also jetzt mal auch wirklich jetzt mal ganz im Ernst, ne? Vor dem Hintergrund eines solchen Internats, nenne ich jetzt mal, wie vertrauensvoll ist denn bitte auch dann die Beziehung zu den Eltern unter Umständen oder zu sonstigen Vertrauenspersonen? Also
gut, du musst halt auch sehen, was sind das für Menschen, die überhaupt in diese Besserungsanstalt kommen? Wo kommen die her?
Genau.
Die haben kein gutes soziales Umfeld. Vielleicht auch Eltern, die sich gar nicht kümmern oder sind Waisen.
Ja.
Und wir reden gleich auch nochmal über die posttraumatische Belastungsstörung. Und auch da ist es nicht immer ganz so einfach mit den Erinnerungen, ne?
Genau.
Also das macht's halt schwer und so kommt's halt, dass dann viele, viele Jahre später diese Vorwürfe geltend gemacht werden und dann hat man Schwierigkeiten, dem nachzugehen und ich glaube, der Staat ist auch gar nicht wirklich daran interessiert, weil was würde das kosten,
ja, genau,
all diese Menschen jetzt zu entschädigen?
Ja.
Und in dem Zeitgeschindet, geschunden? In dem Zeitgeschindet wird, bleiben wir dabei. die sind halt jetzt alle 70, Mitte 70?
Ja, genau.
Wenn du noch ein bisschen wartest, hat sich die Sache erübrigt.
Von alleine.
Und da muss ich sagen, könnte Charles Fudge recht haben.
Ich finde es einfach so krass. Und gerade wenn du auch nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, ne? Posttraumatische Belastungsstörung, Gewalt im Kindesalter erlebt. Wenn das da mit den Erinnerungen nicht so gut klappt und generell auch, also ich meine jetzt mal ehrliche, wie viele Erinnerungen habe ich als Kind, und das hat nichts mit Gewalt zu tun oder dass mir irgendwas angetan wurde, die mir fraglich erscheinen, ob ich, also die,
ob ich dabei war?
Ja, nee, aber im Ernst, also es gibt ja Dinge, die sind so weit weg, da denkst du im Nachhinein auch, das ist doch gar nicht mehr wahr. Was ist, wenn du wirklich mit so einem Trauma aus so einer Sache rausgehst und du schiebst es auch erstmal weg, du kommst da gar nicht dran. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du merkst, okay, also irgendwas ist in meinem Leben nicht in Ordnung, ich muss mal ran und ich muss mal hingucken, ne? Dann arbeitest du das auf und solche Dinge kommen wieder und du hast dann nicht mehr die Chance, das in irgendeiner Form rechtlich geltend zu machen.
Ja.
Es ist, also ich bin total empört.
Kann ich verstehen. Ich, wahnsinnig empörender Fall. Ich wusste am Anfang nicht so wirklich, auf was ich mich da einlasse, wie so oft. Ne? Man fängt also generell war ich erstmal, als ich das gelesen habe, ich war total ungläubig. Also ich dachte, sowas kann in unserer modernen Zeit nicht mehr passieren. Und auch, dass die Schule bis 2011
das finde ich so
betrieben
krass.
Wurde. Ja. Also, und ich finde das auch so schlimm, weil während ihrer ganzen Jugend waren diese Jungen einer solchen Willkür ausgesetzt. Mhm. Und selbst jetzt im hohen Alter unterliegen sie wieder der Willkür des Staates. Ja. Die einfach, wo ich mich auch frage, wie könnt ihr das machen? Da muss es doch irgendwelche Gesetze geben, die das schützen, dass die einfach sagen, nee, abgelehnt, weil verjährt, weil keine handfesten Beweise.
Also da kann ich dir wirklich aus meiner Erfahrung beim Gericht sagen, das sind natürlich, weiß Gott, nicht solche Fälle gewesen, ne? Aber verjährt ist verjährt. Bums, da kannst du nichts mehr machen. Es gibt so ein paar Wiedereinsetzungsfristen, wenn du es irgendwie versäumt hast oder so, zumindest in Deutschland. Mhm. Aber dann darfst du zum Beispiel nicht schuldhaft versäumt haben. Dann musst du durch höhere Gewalt oder durch sonstige Gründe, die halt irgendwie glaubhaft machen, dass du nicht schuldhaft versäumt hast, diese Verjährungsfristen dann.
Und so ein Trauma ist keine.
Du, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ja, das ist ja so eine strafrechtliche Geschichte
das
jetzt auch.
Wieder
ne?
Gutachter.
Genau,
wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich auch, aber jetzt rein von irgendwelchen Fristen her. Also jetzt mal abgesehen von eine Verjährungsfrist ist ja auch nichts anderes als eine ganz normale Frist. Mhm. Wenn Fristen verjährt sind, sind Fristen verjährt, dann sind die abgelaufen. Da machst du nichts.
Das ist ein Ding, echt.
Ich finde es auch krass. Also das ist auch wieder so ein Fall, wo ich denke, wow. Verjährungsfristen, klar, die sorgen für Rechtssicherheit, ne? Das ist halt auch so eine Sache, das ist natürlich so.
Aber es muss doch Ausnahmefälle geben.
Ich find's krass. Ich habe lange nicht, wenn überhaupt jemals, so darüber nachgedacht, wie jetzt in diesem Fall, wie problematisch das eigentlich sein
deswegen
kann.
Fand ich das auch wichtig und deswegen wird uns dieses Thema auch noch länger begleiten, weil das ist wirklich, glaube ich, was, wo sich auch hier in Deutschland, wo es an der Zeit wäre, dass sich da mal was bewegt.
Das ist echt richtig
irgendwie,
krass.
Weil das kann halt gewisse Individuen vor echt große Katastrophen stellen. Und nochmal kurz darauf zurückgekommen, dass die USA, ich hoffe Deutschland nicht, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber dass die USA generell anscheinend in diesen Jugendeinrichtungen ein großes Problem mit dem institutionellen Missbrauch hat.
Was man sieht an dieser Statistik,
ja,
an dieser Umfrage.
Genau, die jetzt auch nicht mehr aus 1900 stammt, ne, sondern schon aktueller ist. Ich habe vor vielen, vielen Monaten mal durch Zufall eine Dokumentation von oder über Paris Hilton gesehen, die jetzt als Erwachsene auch von ihrer Zeit auf ihrer höheren Töchterschule berichtet. Und die auch erzählt, man hätte sie aufgrund ihrer etwas ausschweifenden Eskapaden in ihrer Teenagerzeit eines Tages nachts aus ihrem Bett gezerrt, in so eine höhere Töchterschule gebracht und dass die da auch, also über sexualisierte Gewalt, physische Gewalt, psychische Folter, alles Mögliche.
Da habe ich aber direkt mal eine Frage. Als Kind, ne? Was für ein Bild hattest du von Internaten?
Genau das.
Ja.
Das genau das.
Das möchte ich nämlich einfach mal.
Das wissen alle.
Das ist nämlich genau das. Das möchte ich nämlich gerade einfach mal bewusst machen. Das wissen alle. Das ist nämlich genau die Sache. Selbst als Kinder, wenn also da habe ich weiß Gott keine Medien konsumiert, die in irgendeiner Form das hätten beeinflussen
Im
können.
Im Gegenteil, eher es positiv.
Denn, ja, aber du hast trotzdem, selbst mit Honey und Nanny und sonst irgendwas, was für Bilder hatte man denn von Internaten?
Ja,
selbst mit TKKG. Die auch auf dem Internat gelebt haben. Was hatte man davon für ein Bild? Ich hatte immer das Gefühl, das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn man auf eine Internatsschule käme. Und ich denke, sicherlich haben viele auch andere Erfahrungen gemacht, so hoffe ich jedenfalls. Aber in meiner Vorstellung war das wie so eine Art, kollektives Wissen, dass das nichts Gutes ist.
Mhm, das stimmt, da hast du recht.
Oder?
Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das stimmt so
ein.
Es war bei mir auch so abgespeichert.
Und da fiel mir noch was ein, ist jetzt auch irgendwie ein blöder Vergleich, aber es kam, oder Vergleich gar nicht, sondern ein kleiner Schlenker, der mir gerade beim Zuhören so kam. Hast du Sims gespielt?
Ja.
Wenn Kinder viel Scheiße gebaut hatten und vor allem schlechte Noten mitgebracht hatten bei den Sims,
mhm,
und du hast es nicht auf die Kette gekriegt als Spieler,
mhm,
dann sind die auf Militärschulen gekommen.
Alter, was?
Und dann waren die weg.
Das ist richtig komisch.
Die haben die abgeholt aus dem Haushalt und die sind auch nicht mehr zurückgekommen.
Das ist wirklich Common Knowledge.
Ja.
Und es ist, was mein Gehirn überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, da fluktuieren ja auch Mitarbeiter. Das heißt, welche gehen, neue kommen. Und die alle sagen, ach so macht ihr das hier.
Ja,
ja gut,
Problem.
Dann gib mal den Lederriemen.
Ja, das ist nämlich so eine Frage.
Also.
Ne? Das ist dann so eine Frage, ob sich da ein gewisses Klientel auch auf diese Jobs bewirbt.
Mhm.
Weil die scheinen ja alle schon auch ein bisschen happy gewesen zu sein mit dem, was sie getan haben. Zumindest, wenn man von der Anfangsgeschichte ausgeht. Aber
oder auch, wenn man die Zitate hört. Wir
ja
haben ja extra nur den Lederriemen,
ja, genau,
und nicht den Holzpaddel benutzt.
Ach, komm, Digga.
Also wirklich.
Also,
ja,
bitte.
Ja gut, das ist dann wahrscheinlich aber auch, das ist ja wieder die Generation, die jetzt schon verstorben ist. Auch das, du kannst die Verantwortlichen kaum noch zur Rechenschaft ziehen, weil die kaum mehr leben. Weil, ne, wo die geschädigten Kinder waren, waren die ja schon erwachsen.
Ja, aber ganz ehrlich, trotzdem, dieses Ding wurde 2011 geschlossen.
Ja, das
stimmt. Bis dahin gab es Schulleitungen. Der Fisch stinkt am Kopf, liebe Freunde, das wissen wir alle. Und da hätte man einfach auch mal Menschen zur Rechenschaft ziehen können, ganz klar.
Das hätte man, ja.
Vor allem, wenn es weiter betrieben wird in der Weise.
Ja, aber ohne handfeste Beweise. Und
Sie?
Mit Verjährung anscheinend leider nein, leider gar nicht.
Mhm.
Jedenfalls könnte ich mir da, also damals hätte ich mir noch denken können, ja, diese Aufseher, die waren von einem extrem harten Eisen und die werden nicht anders aufgezogen worden sein. Und da kommen wir auch wieder, wie wichtig es ist, quasi Generationstraumata zu brechen und aufzuarbeiten.
Total.
Weil das wirklich, Scheiße führt immer nur zu noch mehr Scheiße.
Ja, genau. Ist auch so.
Und das
so, aber
man,
dann
ja
hast du die Leute, die ihre Generationstraumata aufarbeiten wollen.
Und dann geht's nicht.
Hm? Ist krass.
Ja.
Ist krass.
Ja, es ist extrem schockierend. Und wie gesagt, diese paar Wochen auf dieser Schule haben das Leben der Geschädigten nachhaltig zerstört. Die Auswirkungen zeigen sich oft erst viele, viele, viele Jahre später. Abschließend verlinke ich euch auch nochmal die offizielle Website der White House Boys in der Folgenbeschreibung. Und da seht ihr dann auch immer, wenn es gerade wieder irgendwelche Petitionen gibt, wo man mit einer Unterschrift helfen kann, die Sache dann doch nochmal irgendwie vor der Legislative oder was weiß ich ins Gespräch zu bringen. Das läuft ja meistens über irgendwelche Petitionen oder so, Spendenaufrufe, was weiß ich. Weil ich glaube, es ist verdammt schwierig als kleiner Mensch, sag ich mal, ein so großes System in Gang zu kriegen.
Auf jeden
ne? Also
Fall.
Die Mühlen der Justiz mahlen sehr, sehr langsam.
Und behäbig auch.
Ja, und genau, es ist ein harter Kampf, der da ausgefochten wird.
Ich glaube, hilfreich ist ja auch immer, diese Dinge einfach bewusst zu verfolgen.
Mhm.
Ich glaube, wenn die schon nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit per Gesetz und Recht zu erhalten, dass das wenigstens bewusst bleibt.
Dass es im Bewusstsein der Menschen bleibt,
dass die
ja
Öffentlichkeit kriegen und dass es nicht so unter den Teppich gekehrt wird.
Mhm. So. Ja, das stimmt. Das ist wenigstens der kleine Beitrag, den die Gesellschaft leisten kann irgendwie. Oder auch, das haben wir ja auch hinterher im Sachteil, sage ich mal, gehört, erstmal Statements zu den Anschuldigungen abgegeben wurden, nachdem der öffentliche Druck durch die Medien größer wurde. Das heißt, wenn man Awareness über diese Dinge schafft, dass die passieren, dann ist es im Interesse der Allgemeinheit. Die wollen dann auch darüber hören und wissen, was da los ist. Und dann berichten auch wieder große Medien darüber. Und
genau,
dann interessiert sich auch irgendwann wieder der Staat für solche Dinge.
Ja.
Also es ist wichtig, dass sowas auf jeden Fall im Gespräch bleibt und diese Gewalt an Schulen nicht einfach, wie du gesagt hast, dieses Common Knowledge einfach als das abgetan wird.
Und das ist halt so.
Ist das okay. Ist halt so.
Ja.
Internat ist halt schlimm.
Ja.
Darfst du nicht draufkommen.
Mhm.
So.
Heieieiei.
Ja, das hat man am Anfang, glaube ich, nicht kommen sehen.
Nee.
Wir wussten, es geht, also mit einer Albtraumreise ging es los. Aber deswegen war es mir eben so wichtig, verzeiht mir, wenn es schlimm war, aber das rüttelt einen nochmal anders wach.
Mhm.
So.
Und, vielen Dank für diese sehr gerne. Tolle Folge, die wirklich, wirklich sehr, sehr schwer im Magen liegt.
Ey, das tut
aber
sie.
Aber ich glaube auch wieder mal und hoffentlich einen Beitrag leistet, um so ein kleines bisschen ja. Augenöffnerei zu betreiben.
Das hoffe ich sehr, dass wir dieses Ziel mit dieser Folge erreichen. Ich entschuldige mich für die anfängliche Traumatisierung, aber solche Dinge sind real, die passieren. Und davor sollte man aus Respekt den Geschädigten gegenüber nicht die Augen verschließen.
Jawohl.
So, das war das Wort zum Sonntag, meine lieben Freunde. Eure Gedanken könnt ihr uns gerne zu dem Thema mitteilen. Entweder auf Instagram, podcast.stimme im Kopf heißen wir da, oder per Mail, podcast.stimmeimkopf@gmail.com. Wir sind gespannt, vielleicht auch von euren Erfahrungen zu hören. Ich könnte mir vorstellen, dass uns Erfahrungsberichte erreichen, die ähnliche Geschehnisse schildern.
Also ich hoffe sehr nicht.
Ich hoffe sehr nicht, aber es würde mich, um ehrlich zu sein, wenn ich mir die Untersuchungen da angucke, nicht wundern. Also wir sind gespannt, von euch zu lesen. Und wir hoffen trotz aller Grausamkeit, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.